Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Wir schließen diese glitzernde Saison ab, diese glitzernde Mini-Staffel über Schätze in Wien und aus Wien. Und weil sich das Jahr dem Ende zuneigt, sprechen wir jetzt über nicht falsche 50er, sondern gefälschte Juwelen und gefälschte Reliquien und gefälschte Preziosen. Und ich sage Servus, Fritzi.
Servus, Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, also in den letzten beiden Folgen dieses Jahres 2025 haben wir über Juwelen und Edelsteine und Preziosen aus der Schatzkammer gesprochen. Und jetzt sprechen wir darüber, dass vielleicht nicht alles Gold war, was glänzte, oder glänzte, was Gold war. Ich weiß gar nicht. Überfälschungen.
Naja, Gold war es schon.
Gold war es schon?
Gold war es schon. Also das ist, also nicht irgendein, stimmt nicht ganz. In manchen Fällen war es auch nicht Gold. Aber es war so, dass im 19. Jahrhundert, man braucht eigentlich nur an Historismus denken, wo ja auch sehr viel nachgemacht wurde, es eigentlich nichts Böses war, etwas nachzumachen. Mhm. Man hat dann damit seine Kunstfertigkeit erprobt, man hat gesagt, man hat gesehen, was man konnte und so weiter. Und da hat es einen Mann gegeben, einen gewissen Salomon Weininger. Mhm. Und dieser Salomon Weininger war ein Antiquitätenhändler, hat einen unglaublichen Kreis von Handwerkern, von sehr guten Handwerkern gekannt, hat aber auch andere Leute gekannt, die zum Beispiel bei der Fürstin von Modena oder Herzogin von Modena im dritten Bezirk, dort wo jetzt das Hoxton Hotel ist.
In der Nähe vom Modena Park.
War ja das Palais Modena. Und da hat er gekannt einen Angestellten. Und dieser Angestellte war sozusagen sein Komplize und er hat gebeten, dass er, der Weininger hat gebeten, dass er Artefakte bekommt, die als Vorbild, als Übung, zu Übungszwecken verwendet werden könnten und nachgebildet werden, was an und für sich
okay ist.
Okay war. Was nicht okay war, dass er dann die nachgemachten Dinge zurückgegeben hat und die echten? Original, die echten verkauft hat. Er hat es so gemacht, dass er sehr viele Dinge zerlegt hat und hat es verschiedenen Handwerkern gegeben. Und die haben, also jeder hat für sich gar nicht gewusst.
Ein Puzzleteil quasi.
Ja, was er da eigentlich bearbeitet. Mhm. Und dann ist es wieder zusammengebaut worden. Da ist man aber draufgekommen und er ist verurteilt worden und auch ins Gefängnis gekommen.
Zu Recht.
Und offensichtlich hat er dann sich gedacht, was, es war relativ leicht, diese ganze Angelegenheit, und ist wieder durch einen Bekannten, durch einen sehr honorigen, sehr bekannten Benediktinermönch, einen gewissen Beda Dudik, bekannt geworden mit dem Pfarrer, mit dem Burgpfarrer.
Also von der Hofburg.
Von der Hofburg. Der ja, wie wir aus einer vorigen
Folge wissen, damit betraut wurde, diese Schatzkammer
zu betreuen,
ja.
Und ein Pfarrer war und sich sehr gefreut hat, dass er da sehr viele Dinge gehabt hat, die Reliquien beinhalten.
Sagen wir nochmal ganz kurz, was eine Reliquie ist.
Eine Reliquie ist ein Teil. Also da gibt es verschiedene, es kann sein eine Körperreliquie von einem Heiligen.
Ein Zehennagel zum Beispiel.
Zehennagel, ein kleiner Finger, der Kopf.
Ja, wie die Schädelkalotte.
Mhm. Kann natürlich nur von Heiligen sein, nicht von Jesus und nicht von der Maria, klarerweise.
Warum?
Na, weil die in den Himmel aufgefahren sind.
Achso, Entschuldigung.
Also von Jesus stimmt nicht, weil da gibt es die Vorhaut, die ihm weggeschnitten worden ist, wie er ein Baby war. Gibt es allerdings drei.
Ist auch sehr weihnachtlich, ja.
Drei oder vier. Aber dann gibt es eben auch Berührungsreliquien. Mhm. Das heißt, die sehr nahe an einem Heiligen waren. Und in dem Fall ist auch Jesus natürlich möglich.
Ja, zum Beispiel mit dem Schweißtuch oder mit der Dornenkrone oder mit dem Kreuz vielleicht.
Genau, also das sind verschiedenste Sachen.
Aber das ist ja dann das Ultrawertvollste, oder? Wenn es halt direkt an Jesus,
das ist,
wenn das Jesuskreuz war.
Und das hat man dann natürlich, weil es so wertvoll war, nicht ganz einfach in eine Schachtel mit einem Wattebausch gelegt.
Oder in Papier eingewickelt, so wie diese Preziosen da.
Das waren ja keine Reliquien. Sondern diese Sachen sind in total kostbar gearbeitete Reliquiare hat das geheißen.
Also es sind halt quasi so, Sachen, die halt
Behälter. Das
Behälter.
Behälter, die wirklich kostbarst ausgeführt waren. Und da hat es gegeben das Dornenreliquiar in der Schatzkammer. Was man noch dazu sagen muss, für den Burgpfarrer, war schön, was er sich angeschaut hat, das war ihm aber nicht wichtig, der Behälter. Außer er war halt ein Schöngeist, aber den Pfarrer selber, für den war die Reliquie wichtig, die drinnen war.
Also für den war der kleine Finger oder die ganze Hand?
Na, das war in dem Fall nicht, sondern der Dorn.
Ach so, ja.
Für den war der Dorn wichtig.
Wichtig und nicht
das Kasten.
Weil der Dorn ja sicher auch echt ist.
Ja, genau, so wie die Krone in Paris, die Gott sei Dank nicht verbrannt ist.
Welche beim Krone? Brand,
die Dornenkrone.
Ach so.
Beim Brand von Notre Dame.
Aber weißt du was?
Ja.
Ganz ehrlich, wenn wir sprechen jetzt nämlich gleich über eine Dornenreliquie. Aber wenn beides echt ist, dann müsste ja quasi ein Dorn aus der Krone gefallen sein, wenn sie zusammenpassen würden, oder?
Ja.
Stimmt das? Ist es ein Dorn von dieser, fehlt der Pariser Dornenkrone ein Zacken?
Ist anzunehmen, dass er fehlt, wenn da die Reliquie ist. Der Dorn.
Okay. Das kann man herausfinden im nächsten Jahr, 2026.
Ja.
Aber erzähl weiter. Also die Reliquie, wir reden jetzt.
Der
also,
Dorn war in diesem.
War in einem also in Wien gab es ein Dornenrelikt.
Eine Dornenreliquie und das Ganze, wo die Reliquie drinnen ist, ist das Reliquiar.
Okay.
Das war aus dem 14. Jahrhundert, hat dem Duc de Berry gehört, war aus Gold, Email, war sehr viel emailliert, Edelsteine, wunderbar, sehr schön. Und ist dem Salomon Weininger,
dem Antiquitätenhändler, der so viele Fälschungen beauftragt hat,
gegeben worden zum Reinigen. Wahrscheinlich. Mhm. Oder ist er gekommen und hat gesagt, das und das und das, da ist was locker oder irgendwas auch immer, er wird schon
einen Auftrag gegeben haben.
Bekommen haben.
Bekommen, also da, Entschuldigung, bekommen.
Und hat dieses Reliquiar mitgenommen, hat verschiedene Leute beauftragt, verschiedene Teile dieses Reliquiars zu machen und wieder zusammengesetzt. Wobei das Interessante ist, dass das gar nicht ganz genau so ausgeschaut hat wie das Original.
Mhm,
die Farben haben differiert, auch stark. Also oft war vielleicht rot statt blau.
What?
Also das war nicht so, dass Schattierungen anders, sondern es war teilweise.
Also es war wirklich auch für Laien zu erkennen.
Ja, genau, aber das hat den Pfarrer nicht so interessiert. Dem war
auch
wichtig.
Ein Dödel.
Ja.
Der Kronen.
Der Dorn, halt. Der natürlich auch nicht mehr echt war. Wahrscheinlich.
Ja.
Und hat das eben dieses falsche Reliquiar zurückbekommen in die Schatzkammer.
Mhm.
Und das echte Reliquiar hat erworben der Anselm von Rothschild.
Genau, es gibt eine ganze Staffel über die Familie Rothschild, da könnt ihr euch genauer anhören, wer dieser Anselm war.
Ja.
Ja.
Und dieser Anselm, sagt man aber, ob jetzt offiziell oder hinter vorgehaltener Hand, hat gewusst, dass dieser Weininger eine Fälschervergangenheit zumindest hat.
Mhm.
Ob er jetzt derzeit ein Fälscher ist, hat er vielleicht nicht gewusst. Man weiß es nicht. Es ist in einem Graubereich, also es ist so.
Ja, das okay. ist passiert.
Es ist so, ob der jetzt einen Auftrag gegeben hat oder nicht. Und der Anselm hat das Ganze seinem Sohn vermacht, dem Ferdinand Rothschild, der nach England gegangen ist. Und dort, wie es in England durchaus üblich war, eine Stiftung dem Britischen Museum gemacht hat, der Waddesdon Bequest. Und darunter war dieses Dornenreliquiar.
Okay.
Daher kann man sich das echte Dornenreliquiar jetzt im British Museum anschauen, wo es zumindest eine der 100 wertvollsten Dinge ist,
wow.
wenn es nicht sogar eines der 10 wertvollsten Dinge ist, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ist wunderschön und das in Wien hat man ja lange nicht gewusst,
das ist
ausgestellt gewesen. Jetzt ist es natürlich nicht mehr ausgestellt. Das letzte Mal war es, glaube ich, 1936, da hat man einige Fälschungen ausgestellt.
Absichtlich.
Als Fälschungen.
Ah, das wäre aber auch eine interessante Ausstellung.
Finde ich auch.
Das wäre super.
Finde ich auch.
Okay.
Also das ist es sicherlich sehr, sehr wertvoll. Eines der sehr wertvollen Dinge.
Also, aha. Ja, was war denn dann noch so eine gefälschte Geschichte?
Es waren verschiedene. Ich meine, es hat eine Monstranz gegeben, die im Original einen Kreis ums Reliquie, um das Kasterl mit der Reliquie gehabt hat, was glaube ich auch Dorn war, der original aus Bergkristall war. Und
wow.
Da ist das Original jetzt im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Ist auf irgendeinen Weg hingekommen. Und die Fälschung hat er ganz einfach ein Glas gemacht. Also das war alles nicht so, dass es dann wer mit der Lupe angeschaut hat.
Okay, arg.
Und dann gibt es meine Lieblingsfälschung, kann man eigentlich nicht sagen, aber mein Lieblingsfall. Und zwar habe ich über den gehört von Hofrat Kugler, der eigentlich, fällt mir jetzt ein, eine Verbindung zum Karl herstellt. Weil ich war mit ihm in...
Kaiser Karl.
Ich war mit ihm in Malta und da ist er zurückgekommen von der Seligsprechung vom Kaiser Karl. Also er war ein alter Monarchist, unglaublich sympathisch, wahnsinnig gescheit, war mal Direktor von der Wagenburg und dann bis zu seiner Pensionierung stellvertretender Generaldirektor vom Kunsthistorischen Museum. Und der hat erzählt, dass es einen Journalisten, der sich spezialisiert hat auf Fälschungen, einen gewissen John Hayworth, gegeben hat, der sich in der Schatzkammer angeblich besser auskennt hat als sonst irgendjemand. Und immer wenn der gekommen ist, hat mir der Kugler dann erzählt, haben alle schon gesagt, Jesus, nein, der hat er hoffentlich nicht schon wieder eine Fälschung entdeckt. Und der hat einen Artikel geschrieben über das Ludwigskreuz.
Was ist das
Ludwigskreuz? Oder Anjou-Kreuz. Das ist das Kreuz des heiligen Ludwig von Ungarn, das durch Hochzeit Anfang des 15. Jahrhunderts in den Habsburger Besitz gekommen ist. Und dieses Kreuz ist aus zwei Teilen bestanden, ein Sockel und dieses Kreuz, das Kreuz wird 40 cm schätze ich sein. Emailliert mit, also wirklich auch elaboriert natürlich.
Sehr. Und da ist das echte Holz dahinter.
Da ist es ein Teil oder mehrere Teile vom Kreuz drinnen. Also Kreuzreliquien. Und das hat auch der Salomon Weininger
in die Finger bekommen,
ja, das ist sehr gut ausgedrückt. Und auf einmal ist es in England aufgetaucht. Also das sind ein paar Sachen, die der Weininger gemacht hat nach England. Er hat da Beziehungen gehabt. Der hat schon gewusst, wo er
seine Fans findet für sein Zeug.
Genau, also das war Käuferin schon so. Das war
also wahrscheinlich nur Käufer, keine. Ja, weiß nicht.
Naja, Fans werden schon gewesen sein, aber das war schon ein richtiges Netzwerk anscheinend. Ne? Ein gewisser Marx war das. Und dann.
Aber nicht Karl Marx.
Nein. Und dann hat in Wien ist gewesen das Falsifikat
Also in Wien war das falsche Kreuz?
In Wien war das falsche Kreuz.
Und der falsche Sockel? Weil es geht ja um den Sockel und das Kreuz, oder?
Den Sockel und das Kreuz. Also das Komplette ist zurückgegeben worden, so wie es... Also nicht ganz genauso, weil das hat er nicht eins zu eins machen lassen, sondern es waren mit kleinen Abänderungen, ist niemandem aufgefallen.
Na, wenn man so viele Sachen hat, dann fällt Ihnen so eine falsche Reliquie jetzt auch nicht mehr auf, oder?
Ja, und vor allem, wenn man Vertrauen zu wem hat, wie gesagt, dem Pfarrer war die Reliquie wichtig. Dieses Kreuz in England ist geteilt worden, ist dann an zwei verschiedene Besitzer gekommen, wobei das Kreuz, das der Teil, das Wichtige, das Reliquiar, das Kreuz, hat man zuerst nicht gewusst, wer das hat. Das war weg. Und der Sockel ist in Besitz von einem Engländer gekommen, der wieder so ein Bequest, also eine Stiftung gemacht hat, diesmal ans Victoria and Albert Museum, unter der Auflage, dass man das verkaufen kann, demjenigen, falls es auftaucht, der das Kreuz hat, also den Oberteil, dass das Ganze wieder zusammengefügt wird. So, und jetzt hat dieser Hayward gesagt,
der Journalist,
der diesen Artikel geschrieben hat, den ich in Wien nicht bekommen habe, dann hat mir meine Freundin aus England, weiß ich, die Dorothea, den kopiert, den Artikel. Er hat gesagt, er hat auf einmal gehört, dass es einem dänischen Filmregisseur, gewisser Ole Olsen, der ein Sammler war, der wahrscheinlich gestorben ist oder verarmt ist, dass dessen Sammlung auf den Markt kommt. Und in dieser Sammlung ist dieses Kreuz.
Ist der Sockel?
Nein, der Sockel war ja im Victoria und Albert Museum.
Ja.
Ist das Kreuz. Und hat dem Victoria und Albert Museum geschrieben, hallo, oder ist er hingegangen und hat gesagt, hallo, ich habe das Kreuz entdeckt, ihr könnt es jetzt günstig kaufen. Und dann habt ihr das komplette Ludwigskreuz aus dem 14. oder 15. Jahrhundert. Und die wollten es nicht.
Die Victoria and Albert.
Die Victoria and Albert.
Da haben sie auch gedacht, was machen wir mit irgendwas aus Mitteleuropa?
Vielleicht, ja. Es,
ja, mein, ist ja wurscht,
egal,
sie wurscht. Wollten.
Weiß ich nicht.
Also jedenfalls, gut für uns aber, oder?
Sagt der Hayward, er hat auf das hinauf das Kunsthistorische Museum
angeschrieben,
hat gesagt, so und so. Und die haben zufällig, das war in den frühen 50er Jahren, zufällig ein bisschen Geld gehabt. Und zwar habe ich wieder, glaube ich, vom Kugler gehört, dass die Schätze teilweise aus der Schatzkammer oder teilweise aus dem KHM nach Amerika zu einer Ausstellung gebracht haben, um sie aus der Einflusssphäre der Russen zu bringen.
Ja, das ist schon spannend immer.
Und haben dadurch Geld gehabt. Also jetzt nicht weiß ich wieviel, aber das Ganze war eigentlich, hat man nicht gewusst, was das ist. Also ich weiß es nicht, warum das eigentlich so billig war. So, also das hat der Hayward und der gesagt, die haben das dann gekauft. Das hat mich jetzt interessiert, wie das wirklich von sich gegangen ist. Und ich habe den Professor Filitz angerufen. Er ist ein Kunsthistoriker, der Generaldirektor vom Kunsthistorischen Museum war und zu dieser Zeit in der Schatzkammer ein junger Angestellter war. Also in Anfang der 50er Jahre. Und mit dem habe ich mich getroffen und habe dem gesagt, der Journalist Hayward, bla, na, der war empört.
Okay.
Er hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Immer der erzählt diese Sachen und das stimmt überhaupt nicht. Es war der ehemalige Generaldirektor vom KHM, der Apert Weichselbaumer hat er geheißen, der ist nach Schweden ausgewandert und war in Schweden halt sehr knapp an der dänischen Auktion sozusagen und hat er, der Generaldirektor hat die Schatzkammer beziehungsweise das Kunsthistorische Museum benachrichtigt, fährt dorthin und er ist dann der Filitz selber ist hingefahren, hat das gekauft, ist nach London, hat den Fuß gekauft.
Cool.
Und hat das Ganze, es waren ja strenge Zollbestimmungen, in seine Unterwäsche eingewickelt und hat das so quasi über die Grenze nach Österreich geschmuggelt. So, jetzt ist es aber noch nicht aus, die Geschichte. Weil nach dem Ersten Weltkrieg hat sich ja Ungarn von Österreich getrennt. Und dann sind die Verhandlungen gekommen, was von den Schätzen in der Schatzkammer oder überhaupt, aber wir sprechen ja von der Schatzkammer, was gehört jetzt Ungarn? Mhm. Und das Ludwigskreuz vom heiligen Ludwig von Ungarn haben natürlich die Ungarn für sich beansprucht.
Nach dem Ersten Weltkrieg, ja.
Nach dem Ersten Weltkrieg. Oh, so in den späten 20er Jahren, vielleicht oder 20er Jahren, mhm. vielleicht auch Anfang 30er. Und da gibt es jetzt wieder zwei Lesarten. Die offizielle war natürlich komplett, wir haben das Original und natürlich, wenn das Ungarn gehört,
dann zurück
wird,
nach Ungarn
das, wird das zurückgegeben. Es gibt aber auch, eben dieser Hayward sagt, es waren schon Gerüchte, dass das eine Fälschung ist, beziehungsweise hat man eventuell geglaubt, was auch eine Möglichkeit ist, warum es das Victoria und Albert Museum nicht will. Man hat geglaubt, dass der Weininger Originalteile vom Originalkreuz mit Fälschungen vermischt hat.
Also, das wird schon kompliziert.
Jetzt wird es kompliziert, nicht? Dass dieses Kreuz nicht mehr hundertprozentig echt ist. Mhm. Aber egal wie, man hat das Ungarn zurückgegeben. Es war aber so, dass das Kreuz wirklich das Ungarische jetzt eine komplette Fälschung ist und das in Wien.
Das ist komplett echte.
Komplett echte. Und jedes Mal, wenn ich hingehe, wenn ich in die Schatzkammer gehe hin und schaue mir es an und finde es sehr originell.
Dass es zwei gibt und dass es wieder zurückgekommen ist.
Diese Geschichte finde ich super. Und der Salomon Weininger ist dann in Stein gestorben, im Gefängnis. Der ist dann wieder verurteilt.
Aha, nicht in Edelstein, aber...
Und ist in Stein gestorben, mit relativ jung.
Was ist relativ jung?
Mit 55 vielleicht. Mhm. Ist am jüdischen Friedhof begraben, also am Zentralfriedhof beim Tor 1 begraben, kann man das Grab noch besichtigen. Und falls es irgendjemand weiß, er ist der Großvater vom Otto Weininger.
Mhm. Okay.
Der Otto Weininger war ein relativ bekannter Philosoph, der sich sehr jung umgebracht hat, jüdischer Antisemit und Frauenhasser.
Aha.
Der nicht verwunden hat, dass er Jude ist.
Also ich finde, die Geschichte ist jetzt am Schluss noch irgendwie hart.
Ja, war das erste ein Theaterstück, mit dem der Paulus Manka bekannt worden ist. Weiningers Nacht von Joshua Sobol.
Okay.
Ich meine, vielleicht weiß es jemand und interessiert es jemanden.
Nein, es ist schon interessant, aber ich habe mir gedacht, es kommt ein glitzernder Jahresabschluss und alles ist schön und wir schließen damit ab, dass alles wieder gut ist. Ja.
Ja, kann nichts dafür.
Nein, weh.
Aber es muss erwähnt werden.
Es muss erwähnt werden. Also es ist auf jeden Fall... Ich finde, die Moral von der Geschichte ist, es gehört, kommt zusammen, was zusammengehört.
Das stimmt und es gibt bestimmt in den Tresoren der Schatzkammer noch etliches, was vielleicht untersucht gehört. Und ich stelle in die Shownotes den Link zu Artikeln
zum Thema.
Zum Thema, ja.
In diesem Sinne muss ich sagen, grandiose Folge, grandioses Finale, grandioses...
Ja, aber nicht in deinem Sinn.
Nicht in meinem Sinn, aber so ist das Leben eben.
Das ist das Leben. Ich hätte den Otto Weininger vorher sagen sollen und dass das Original in Wien steht am Schluss. Tut mir leid.
Ja, in diesem Sinne, liebe Fritzi, danke ich dir für ein wunderbares Erzähl mir von Wien Jahr 2025.
Ich dir auch. Wünsche euch allen.
Genau. Wir allen Hörerinnen und Hörern ein wunderschönes Jahresende.
Genau.
Und einen herrlichen, wunderbaren Beginn des Jahres 2026, auf das ihr glitzernd und strahlend und mit denen zusammengehörend, mit denen ihr zusammen sein wollt und
so
sollt.
So wie alles zusammenkommt.
Und
hoffentlich haltet ihr die Ohren offen.
Wir hören uns wieder im Jänner, was ja eh dann jetzt schon bald ist, nämlich in vier Tagen.
Es ist
28, jedenfalls bald. Wir hören uns wieder und freuen uns auf Ein Zusammensein, weil Fritzi und ich gehören nämlich auch zusammen.
Okay.
Ja, ganz
einen
echt.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch.
Dir, Edith und euch allen.
Ja, liebe Fritzi und euch allen. Bis bald.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.